Sie hören eine Sendung von DRS2.
Jetzt ist schon wieder was passiert. Zuerst hat es niemand glauben wollen, dass bei uns so etwas überhaupt möglich ist. Aber wie dann das ganze Ausmaß bekannt geworden ist, hat jeder einen Schuldigen gewusst. Die einen haben gesagt, das Geld war schuld, die Gier. Die anderen haben gesagt, der Sex. Und wieder andere haben es auf die heutige Zeit geschoben, auf die Gottlosigkeit und den Egoismus. Die Inländer haben gesagt, die Ausländer. Und die Vegetarier haben sogar gesagt, mit dem Fleischessen hat alles angefangen. Aber pass auf, was ich dir sage. Alle miteinander haben sie Unrecht, weil es wäre überhaupt nichts passiert ohne die Liebe.
Das österreichische Filmschaffen ist unübersehbar erfolgreich. Zurzeit läuft auch bei uns in der Schweiz mit großem Erfolg Der Knochenmann von Wolfgang Murenberger. Michael Haneke und Ulrich Seidel sind mit ihren Filmen regelmäßig in Cannes oder Venedig zu Gast und mit großen Folgen wie Let's Make Money von Erwin Wagenhofer oder Unser täglich Brot von Nikolaus Geierhalter ist Österreich auch im Dokumentarfilmbereich nicht zu übersehen. Einer dieser erfolgreichen österreichischen Regieberserker ist Michael Glawocker. Mit Dokumentarfilmen wie Megacities oder Working Man's Death ist er bekannt geworden. Gleichzeitig hat er aber auch immer wieder Spielfilme gedreht. Für seinen jüngsten, die filmische Adaption des Romans Das Vaterspiel von Josef Haslinger, hat er letztes Wochenende den großen Diagonale Spielfilmpreis bekommen. Das Vaterspiel konfrontiert, ganz ähnlich wie Der Vorleser von Bernhard Schlink, die Generation der Nachgeborenen mit der Schuld ihrer Vorgängergeneration. Im Zentrum des komplexen Romans steht der junge Ratz, der seinen Vater, einen erfolgreichen Sozi-Politiker, so sehr hasst, dass er ein Computerspiel entwickelt hat, welches das serielle Abschießen individuell gestaltbarer Vaterfiguren ermöglicht. Eines Tages wird Ratz von einem Schwarm aus seiner Studienzeit nach New Jersey eingeladen. Er soll dort heimlich den Keller des Hauses der verstorbenen Großmutter ausbauen, denn in dem Keller lebt seit über 30 Jahren der Großvater von Mimi, ein Nazi-Verbrecher aus Litauen. Der Roman von Josef Haslinger ist 5 Jahre jünger als der 1995 erschienene Vorleser von Bernhard Schlink, dessen Verfilmung mit Kate Winslet zurzeit als The Reader im Kino läuft. Aber so wie Regisseur Stephen Daldry die komplexe Struktur des Schlink-Romans fürs Kino bändigen musste, hat auch Michael Glawocker mit den verschränkten Geschichten von Haslingers Vaterspiel gekämpft.
Das war bei dem Film schon schwierig. Ich sage immer, das Vaterspiel ist ein Film, der sich gegen mich gewehrt hat. Ich habe irgendwie nicht 2 oder 3 Ebenen, wie es jetzt im Film erscheint, sondern gedreht habe ich 5 Ebenen. Die Anlage war fast experimentell zu bezeichnen, vor allem für so ein doch relativ großes Projekt. Aber der Film hat irgendwie wie im Schnitt und in seiner ganzen Ausarbeitung gegen mich rebelliert. Und ich habe ihn dann irgendwie sozusagen, ich habe versucht, das eigene Material verstehen zu lernen. Und mein wichtigster Standpunkt bei dem Ganzen immer war, dass ich so mit dem Ratz, also der Hauptfigur, einen Standpunkt eingenommen habe, wo ich gesagt habe, wir sind eine Fingerzeiggeneration. Uns hat nie jemand herausgefordert, die wirklich schwierigen, argen, schrecklichen Dinge des Lebens zu tun. Mir hat nie jemand ein Gewehr in die Hand gedrückt und hat gesagt, er schießt denn da drüben, weil er ein Russe ist. Mir hat niemand, wie in der DDR gesagt, verrat deinen besten Freund. Das heißt, ich bin eigentlich fast emotional und empirisch nicht befähigt, die Schuldfrage zu beantworten. Ich kann sie beobachten und kann den Einfluss auf mein Leben begreifen zu versuchen, aber ich weiß in Wahrheit nichts darüber. Und diese Haltung war für mich sehr wichtig, weil sie mich sozusagen befähigt hat, über das nachzudenken, was hier der Kern der Sache ist.
Dann könnte man also sagen, dass die virtuelle Schuld, die Ratz im Prinzip betreibt mit seinem Vatermordspiel, mit dem Computerspiel, wo virtuell getötet wird, die ihm aber dann gegen Ende des Films ganz real bewusst wird. Er möchte das Spiel eigentlich am liebsten wieder vom Markt nehmen, nachdem es im Untergrund richtig erfolgreich geworden ist. Die bleibt virtuell die Schuld, obwohl sie ihm so wehtut wie den anderen Protagonisten die reale Schuld.
Das ist eigentlich eine der schönsten Analysen zu dem Film. Ich habe wahrscheinlich so konkret über das noch nie so nachgedacht, aber so wie Sie es jetzt sagen, kann man das wirklich begreifen. Und auch begreifen in den ganzen Diskussionen, die es jetzt über diese Dinge gibt. Ich glaube ja grundsätzlich, dass es viel besser ist, sozusagen diese Sachen virtuell auch wirklich aufzuarbeiten. Ich finde Ego-Shooter-Games im Grunde wunderbar, genauso wie ich gerne Cowboy und Indianer gespielt habe. Und ich glaube, warum ich nie irgendwie gewaltbereit war, weil ich ihn als Kind mit Waffen spielen durfte. Also eine gewisse virtuelle Aufarbeitung von sowas, und jeder Mensch muss solche Dinge aufarbeiten, weil wir sind gewaltbereite Wesen, die ist vielleicht sogar irgendwie konstruktiv.
Neben der Österreich-Premiere von Das Vaterspiel konnte die Diagonale in Graz aber gleich auch noch die Welturaufführung eines weiteren Spielfilms von Michael Glawocka präsentieren. Der Kontrast hätte kaum größer sein können. Auf der einen Seite die große, schließlich preisgekrönte Literaturverfilmung mit Musik von der Avantgarde-Komponistin Olga Neuwirth, auf der anderen dann Contact High, eine psychedelische Kiffer- und Drogenkomödie in der Tradition der kalifornischen Cheech and Chong-Filme aus den 70er Jahren. Und doch sind die Gemeinsamkeiten im thematischen Ansatz unverkennbar. In seinem unersättlichen Interesse an den Befindlichkeitsströmungen der Gegenwart verarbeitet der 50-jährige Michael Glawocka alle Einflüsse, ohne Berührungsängste. Die nahtlose Integration der Popkultur hilft ihm dabei. So wie er für das Vaterspiel mit Computergame-Designern zusammengearbeitet hat, integriert er in die absurde Blödelkomödie Contact High die ganzen Versatzstücke und Klischees der Drogenkultur und der Rockmusik der 70er Jahre.
Absolut, also das geht, der Film wird oft verglichen mit Fear and Loathing in Las Vegas, und ich sage, bitte vergleicht den Contact High nicht mit dem Film, sondern mit dem Buch. Dieses Buch ist eine der lustigsten Sachen, die ich überhaupt kenne, und natürlich, wir haben uns Cheech and Chong angeschaut und mit Freude wieder das Grasauto gesehen und auch sozusagen diesen herzhaften Zugriff auf eine gewisse Art von Dummheit, die liebe ich, und auf der anderen Seite hat das aber natürlich einen sehr gesetzten Hintergrund, also da ist viel Alice im Wunderland drinnen, da ist viel irgendwie Gedankenwelt, über die man heute nicht mehr nachdenken will, weil alles, was irgendwie Drogen oder Rauschmittel betrifft, nur mehr dämonisiert wird. Und das sind alles Dinge, die mir die Welt manchmal so langweilig machen. Also wenn ich mir Alice im Wonderland in allen Teilen und allen Gedankenexperimenten auf der Zunge zergehen lasse, dann ist das für mich so was Schönes, wo ich sage, auf diesem Niveau bin ich wahnsinnig gern dumm, blöd und lustig.
Sie machen auch sonst Dinge, die zu dieser Generation gehört, nämlich die Integration von Popkultur und sogenannter hochstehender Kultur. Sie haben das einen ziemlichen Schritt weitergeführt, weil Sie in Österreich, könnte man sagen, in der glücklichen Lage sind, auch Künstlerinnen und Künstler um sich zu haben aus anderen Gebieten, die tatsächlich bereit sind, mitzuarbeiten. In Contact heißt das Mara Matuschka, die hier auch eine Personale hat an dieser Diagonale. Sie hat die Animationssequenzen gemacht. Und im Vaterspiel haben Sie Musik von Olga Neuwirth drin. Also nicht nur keine Berührungsängste, sondern ein Bedürfnis, die anderen Künste mit einzubeziehen.
Ein ganz großes. Ich komme in Wahrheit aus dem Experimentalfilm und der bildenden Kunst. Ich begreife Film als etwas sehr Visuelles, und ich habe gern eine kreative Sandkiste, wo ich andere einlade, mit mir zu spielen. Und ich denke, das ist nicht nur Österreich in einer glücklichen Lage. Ich nehme, wenn sozusagen ein Schweizer Regisseur, der in gleichen Situationen oder Art Filme macht wie ich, Pilotirist einladen würde, dann würde sie auch mitmachen. Das ist eher eine Frage, dass es niemand tut. Also wenn man die Leute einlädt, mit einem zu spielen, dann spielen sie auch gerne.
Und Sie lassen sich auf Ihre Spiele und Ihre Spielregeln ein, oder mussten Sie da zunächst einmal diskutieren, sagen wir mit Olga Neuwirth, war das klar, sie macht etwas in der Richtung, wie Sie sich das vorstellen, oder mussten Sie das zusammen erarbeiten?
Ich glaube nicht, dass das einen Sinn macht, da irgendwie mit einem ausgereiften und großartigen Künstler irgendwie über Einlassung zu sprechen. Solchen Leuten, das ist für mich ein weißes Blatt Papier, eine carte blanche. Ich habe zu Olga gesagt, was immer du komponierst, ich brauche es mir gar nicht anhören, ich werde es reinhängen. Und wenn man das nicht macht, dann wässert man die Sachen runter, dann braucht man solche Leute nicht einladen. Das sind irgendwie gestandene Künstler, die eine Vision haben. Und das Einzige, was für mich wichtig ist, dass ich die richtigen Leute einlade, wo das irgendwie passt. Aber wenn ich dann anfange, an denen rumzudoktern, dann mache ich das Ganze nur schlecht.
Aber nicht nur die produktive Zusammenarbeit mit anderen Künstlern zeichnet Michael Glawocka aus. Er hat überhaupt gerne mehrere Projekte gleichzeitig am Kochen. Wie hat er es geschafft, die Tragik und Härte des Vaterspiels gleichzeitig mit dem psychedelischen Farbnebel von Contact High in der Schwebe zu halten? Wie hat er es überhaupt geschafft, mit zwei Spielfilmen zugleich an der Diagonale präsent zu sein?
Die zwei Filme werden wahrscheinlich in meinem Kopf immer eine gewisse Gleichzeitigkeit haben. War eher so, dass mir dann manchmal die Produzenten des einen oder anderen Films vorgeworfen haben, du kümmerst dich mehr um diesen Film, weil sie auch gleichzeitig gedreht wurden. Aber für mich war das immer ein klarer Schnitt, weil die Welten so verschieden sind, aber trotzdem waren die Filme immer auf gleicher Höhe. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Das sind zwei so Kinder und die sind miteinander aufgewachsen. Und da kann ich nicht sagen, welchen ich lieber habe.
Dann ist es für Sie auch ganz natürlich, dass die beiden an der gleichen Diagonale laufen. Sie und Andreas Prochaska sind nämlich die einzigen, die wirklich zwei Filme hier im Programm haben. Eine ziemliche Ausnahmesituation, oder?
Naja, es ist irgendwie so Ausnahme vielleicht auch wieder nicht. Weil bei diesen Filmen kann man irgendwie sagen, der eine hat in der Finanzierung zu lang gebraucht, der andere ist zu schnell finanziert gewesen und dann waren sie plötzlich beide da. Also es ist wieder irgendwie ein Vergleich mit Kindern. Es ist nicht so eine Ausnahmesituation, vor allem ich lege es auch darauf an. Ich finde irgendwie, man soll viel arbeiten. Also diese Heiligkeit des einen Films, den man gerade macht, das gefällt mir nicht. Weil dann belastet man den Film und hängt in einem Rucksack um, der keinem Film gut tut. Also mir tut das im Moment ganz gut, dass hier zwei wahnsinnig unterschiedliche Filme von mir gleichzeitig verhandelt werden. Das entspricht mir und meiner Arbeit.
Es darf wohl durchaus als Zeichen für den gesunden Zustand des österreichischen Filmschaffens gewertet werden, wenn Filmemacher wie Glawocka innerhalb eines Jahres gleich zwei Produktionen durchziehen können. Und er war auch nicht der Einzige. Sein 5 Jahre jüngerer Kollege Andreas Prochaska, ein überaus versierter Techniker und Fernsehroutinier, hat vor 3 Jahren mit dem überaus erfolgreichen »In 3 Tagen bist du tot« bewiesen, dass ein österreichischer Horrorfilm, überhaupt gut gemachtes Genrekino, keineswegs Pfui sein muss. Der Publikumserfolg des Films hat der gesamten Branche genützt. Prochaska hat den auch prompt nachgelegt mit Können und Ironie. In 3 Tagen bist du tot 2, das Sequel, war ebenfalls an der Diagonale zu sehen. Und dazu noch Der erste Tag, ein erstaunlich realistisches Fernsehdrama um den Tag nach dem GAU in einem grenznahen tschechischen Atomkraftwerk, das trotz seiner Rücksichtnahme auf die empfindliche Stellung des öffentlich-rechtlichen ORF für politischen Zündstoff gesorgt hat. Die Frau, welche auftragsgemäß die Übersicht hat über das gesamte österreichische Filmschaffen, ist Barbara Pichler, die neue Intendantin der Diagonale in Graz. Sie hat die Programmierung gestrafft und über eine ziemlich strenge Auswahl das reiche Angebot auf ein bewältigbares Maß reduziert. War das schwer, wollte ich kurz vor dem Ende ihrer ersten Festivalausgabe am letzten Samstag wissen.
War das schwer? Ja und nein, möchte ich das sagen. Es war relativ leicht in den Sonder- und Rahmenprogrammen, denn dort eine Fokussierung zu finden, liegt eigentlich auf der Hand. Wenn man eine Personale einer Person widmet, die man wirklich schätzt, das ausführlich tut, einen Gast aus dem Ausland hat, dann reicht das, wenn man es auch noch ergänzen kann mit wie ich finde, hochwertigen historischen Programmen, dann geht das schon ganz gut und deckt eine gewisse Bandbreite auch ab. Also da war es recht einfach. Wo es schwer war, war es natürlich im aktuellen Programm, aber eigentlich nur im Bereich des mittellangen und kurzen Formats. Und auch da nur bedingt. Also man hätte, denke ich, mehr zeigen können aus einem nicht mehr ganz so eindeutig qualitativ definierten Bereich. Also es gibt natürlich viele Arbeiten, die einen nicht ganz überzeugen, wo man Potenzial erkennt oder auch Talent, vor allem von Nachwuchsfilmemachern und Filmemacherinnen, die es vielleicht noch nicht ganz ins große Programm schaffen sollten, aber irgendwo dazwischen pendeln. Die hätte man alle irgendwie zeigen können und da habe ich mich dazu entschlossen, es dann doch nicht zu tun. So gesehen war es einerseits schwer und andererseits aber ganz leicht, weil die Filme, die dann übrig geblieben sind, gerade in diesem experimentellen Bereich, von denen bin ich wirklich überzeugt.
Der experimentelle Bereich ist auch einer jener Bereiche der Diagonale, die wirklich faszinieren. Das ist deutlicher als an anderen Festivals, deutlicher als in Solothurn in der Schweiz auch, dass hier die Künste und nicht nur der Film präsentiert werden. Und da hat Österreich ja auch einen reichhaltigen Hintergrund. Künstler und Künstlerinnen sind immer auch präsent an der Diagonale, meistens sogar in den Filmen. Dieses Jahr war das besonders deutlich. Da war zum Beispiel die Musik von Olga Neuwirth im Film von Michael Glavocka, Das Vaterspiel. Da waren Animationssequenzen im anderen Glavocka-Film von Mara Matuschka, die hier die Retrospektive hat, die Werkschau. Ist das eine österreichische Tradition, diese Verknüpfung der Künste, oder ist das etwas, das die Diagonale besonders vorantreibt?
Ich glaube, das ist eine österreichische Tradition. Sie ist eigentlich, so wie sie jetzt Glavocka betreibt, mit diesen beiden genannten Filmen, nicht so deutlich. Da ist er eine Ausnahmefigur. Es gibt immer wieder Berührungen, aber gerade im Spielfilmbereich sind die zur bildenden Kunst hin nicht so stark. Aber in den experimentelleren Formen gab es schon immer diese völlige Überlappung von verschiedenen Kunstbereichen, Fotografie, Film, bildende Kunst und sehr, sehr viele Menschen, die hier arbeiten, die auch in verschiedenen Kontexten arbeiten und Arbeiten produzieren, die fürs Kino sind und die nächste ist dann aber für die Ausstellung oder irgendeine andere Präsentationsform. Das war in Österreich schon immer sehr stark und das ist eine Tradition, auf die die nachfolgenden Künstler, Künstlerinnen auch sehr stark aufbauen, auch wenn sie sich selber nicht unbedingt in eine Linie stellen würden mit den Künstlern. Aber diese Arbeitsweise und diese Nähe in dem Bereich, das ist etwas, das in Österreich tatsächlich sehr etabliert ist.
Hat die Nähe auch mit der Konzentration auf Wien zu tun und mit der Kleinheit des Landes?
Ich glaube eigentlich, dass das historisch andere Gründe hat. Der österreichische Experimentalfilm hat, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen und es gab bei den Pionieren des österreichischen experimentellen oder Avantgarde-Kinos in den 50ern und 60ern eine unglaubliche Abwehrhaltung gegen den Mief, den politischen und gesellschaftlichen Mief, der in Österreich, denke ich, ohne das selbst erlebt zu haben, doch sehr stark war, was natürlich eine unglaubliche Reaktion in der Kunst insgesamt nach sich gezogen hat. Das heißt, es gab einfach auch eine große Nähe zu anderen Künsten, zu bildenden Kunst und auch zur Literatur. Und das ist, glaube ich, etwas, das wirklich die Basis war für diese ganz spezifische Entwicklung des österreichischen Experimentalfilms. Und auch wenn das heute natürlich nicht mehr vorhanden ist, diese allgemeine gemeinsame Abwehrhaltung, ist das, glaube ich, doch etwas, von dem man immer noch zehrt in gewisser Weise.
Was auffällt am Spielfilmprogramm der diesjährigen Diagonale, zwei Männer sind doppelt vertreten, Michael Glavocka mit zwei Filmen und Andreas Prohaska mit zwei Filmen. Der eine ist der Nachfolger von In drei Tagen bist du tot, ein Genre-Horrorfilm. Der andere ist ein ORF-Arte-Fernsehfilm, ein Katastrophenfilm über einen Atomunfall. Zwei der Hauptprotagonisten des Spielfilms in Österreich doppelt präsent, dafür keine einzige Frau mit einem Spielfilm, nachdem die letzten Jahre mit Nina Kusturica, Barbara Albert wirklich etliche junge Regisseurinnen hervorgebracht hat. Tut das weh oder ist das einfach ein Zykluszufall?
Es ist vielleicht ein Zykluszufall, aber einer, der mich total schmerzt. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und obwohl in den letzten Jahren wirklich viele Frauen gewissermaßen, wie kann man das nennen, nachgerückt sind, sind es immer noch vergleichsweise sehr, sehr wenige. Und man merkt dann auch deutlich die Hierarchie der Genres. Es gibt im Dokumentarfilm deutlich mehr Regisseurinnen als im Spielfilm. Der Dokumentarfilm wird obwohl er an Wertschätzung unglaublich zugelegt hat in den letzten Jahren, steht immer noch deutlich unter dem Spielfilm, wenn es ums Prestige geht. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen im experimentellen Bereich, allerdings auch erst seit es Video gibt, also seit der Zugang zu den Produktionsmitteln leichter wird. Und experimentelles Kino ist per se ein Kino, das sich am Rand bewegt. Das heißt, ich finde schon, dass sich hier sehr deutlich ein strukturelles gesellschaftliches Problem einfach auch abzeichnet. Und dass Frauen, je weiter es an die Ränder geht, desto dichter sind die Reihen mit Frauen besetzt. Aber dort, wo wirklich viel Aufmerksamkeit hinkommt, auch viel Aufmerksamkeit eines breiten Publikums, ist das immer noch eine sehr, sehr männlich dominierte Szene. Und mit etwas Glück wird sich nächstes Jahr zyklisch wieder etwas verändern und es werden wieder mehr Filme dabei sein, auch von Frauen. Aber das Übergewicht im Spielfilm wird ganz deutlich weiter bei den Männern sein, wahrscheinlich noch auf Jahre hinaus.
Wobei das auch im Dokumentarfilm gilt, zumindest in der Wahrnehmung im Ausland, sind Namen wie Nikolaus Geierhalter oder Erwin Wagenhofer die großen Vertreter des österreichischen Dokumentarfilms. Sie sind auch Teil dieser extrem beschleunigten Wahrnehmung des österreichischen Films im Ausland. Und hier in Österreich hört man immer wieder, und das tönt mittlerweile wie ein Topos, das Ausland schätzt unsere Filme mehr als das Inland. Gilt das wirklich noch?
Ich glaube, das ändert sich jetzt. Das ist natürlich trotzdem eine langsame Bewegung, aber die Arbeit der letzten Jahre macht sich auch tatsächlich bemerkbar. Punktuell zumindest, aber immerhin sind das Erscheinungsformen von Beliebtheit, wie sie vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Also dass Filme wie Let's Make Money überhaupt solche Besucherzahlen schreiben oder We Feed the World, das hätte es auch vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und insgesamt, denke ich, ändert sich die Wahrnehmung des österreichischen Kinos langsam auch beim heimischen Publikum. Das heißt natürlich trotzdem, dass es gewisse herausragende Namen gibt, die die Leute ins Kino bringen, oder auch, dass es gewisse Themen gibt, die die Leute ins Kino bringen, aber es wird mehr. Das hat natürlich deutlich damit zu tun, wie im Ausland das österreichische Kino wahrgenommen wurde und dass schön langsam es durchdringt, dass die Preise, die vielen Festivals, auch die positive Presse aus dem Ausland langsam durchsickert.
Eine weitere Erscheinung in der Wahrnehmung des österreichischen Films, die mir aufgefallen ist, ist eine Abflachung des Genredenkens, könnte man vielleicht sagen. Vor ein paar Jahren hat man hier noch von den Kabarettfilmen gesprochen. Da waren vor allem die Protagonisten gemeint. Das sind die Filme von Murnberger zum Beispiel, wie jetzt gerade wieder einer mit Josef Harder im Kino läuft. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern in der Schweiz und Deutschland auch. Es gab dann diesen Aufschrei, als die ersten wirklichen Genrefilme auftauchten, nämlich In drei Tagen bist du tot von Prohaska. Und ich glaube, diese Aufregung hat sich ein wenig gelegt. Hat man in Österreich mittlerweile das Gefühl, dass diese Filme einander eigentlich nur nutzen können, oder gibt es immer noch ein Naserümpfen?
Nein, ich glaube, es hat sich gelegt, deutlich. Es ist allerdings auch so, wenn ich da jetzt mal vielleicht meine persönliche Meinung kundtun darf, ich glaube auch, dass die Qualität dieser Genrefilme deutlich höher ist als, sagen wir mal, vor 10 Jahren. Also In drei Tagen bist du tot, um bei dem Beispiel zu bleiben, der ja auch wirklich einer der erfolgreichsten war, ist ein qualitativ einfach sehr hochwertiger Genrefilm, der es noch dazu schafft, irgendwie was Eigenes mit reinzunehmen in eine altbekannte narrative Formel, wenn man das so nennen will. Und im Vergleich zu den klassischen Kabarettfilmen, das jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, wie sie vor vielleicht 10, 5 Jahren entstanden sind, sind die jetzigen Komödien, wenn man es so nennen will, doch deutlich avancierter, würde ich auch mal sagen, im dramaturgischen und im darstellerischen Bereich. Das heißt, es ist einfach auch eine Entwicklung passiert, die diese Filme näher zu den klassischen Genres hinrückt und weiter weg von einer sehr typisch österreichischen Ausprägung wie der des Kabarets. Und damit geht, glaube ich, auch eine andere Form der Anerkennung einher, eine breitere Wirkung ganz einfach.
Und was hat diese Entwicklung begünstigt? Ist das eine Professionalisierung der Branche, der Produktionsverhältnisse oder eine andere Wahrnehmung? Was hat dazu geführt, dass besser produziert werden kann?
Ich glaube, es ist ein Lernprozess auf allen Seiten. Einerseits sind natürlich inzwischen Produktionsfirmen vorhanden, die auf jahrelange, manchmal schon jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen können, und Österreich musste tatsächlich seine kleine Filmindustrie ja wieder von null aufbauen. Diese Aufbauprozesse dauern eben. Es ist auch tatsächlich so, dass sowas wie heimische Stars auch dafür braucht es Training, ganz einfach Training. Man kann kein Filmschauspieler oder keine Filmschauspielerin sein, ohne dass man es irgendwie lernen und ausprobieren kann. Und es muss natürlich auch eine gewisse Kontinuität in den Produktionsmöglichkeiten geben, um das alles entwickeln zu können. Die hat es in zwar eingeschränktem Maß, aber doch so gegeben, dass dieser Lernprozess auf allen Seiten stattfinden konnte. Und gleichzeitig ist es aber natürlich eine Verschiebung in der Wahrnehmung, ja, eine Annäherung vielleicht auch dieser beiden Gegensatzpaare, die so gern konstruiert werden, Mainstream-Kino versus Arthouse. Und diese Kluft ist vielleicht etwas kleiner geworden über die Jahre.
Aber warum eigentlich eine Diagonale in Graz im Ausland? Wird immer noch hin und wieder von der Diagonale in Wien geschrieben, habe ich festgestellt, auch diese Woche wieder, mit einiger Verblüffung. Die Diagonale gibt es erst seit 12 Jahren. Was war der Grund? Warum hat man hier so etwas auf die Beine gestellt?
Die Diagonale und die Vorläufer der Diagonale waren nie in Wien angesiedelt und das war immer, ich glaube, eine Idee, die alle geteilt haben, egal wie unterschiedlicher Meinung sie sonst über Festivals waren, dass es in Österreich wichtig ist, irgendwo hinzugehen, wo nicht 95% der Branche in ihren Arbeitsroutinen verhaftet sind. Also ich bin auch nach wie vor überzeugt davon, dass die Tatsache, dass alle nach Graz kommen müssen, wo nur wenige von uns arbeiten, sich also ganz bewusst aus ihren Arbeitszusammenhängen rausholen müssen für diese paar Tage Festival, dass das ein Grundrezept für den Erfolg der Diagonale ist. Ja, man fährt hierher und man konzentriert sich auf die Filme, auf die Arbeit seiner Kollegen und Kolleginnen, auf das Sprechen drüber, auch einfach aufs Plaudern oder sozialen Kontakt oder was auch immer. In Wien würde das nicht passieren. Also in Wien, wo jeder von uns irgendwie sitzt in seinem Büro, wer würde um 11 Uhr morgens ins Kino gehen? Man könnte nie und nimmer diese konzentrierte Atmosphäre zusammenkriegen. Und Graz ist natürlich auch viel kleiner. Und das ist in dem Fall von großem Vorteil, weil man sich einfach automatisch auch trifft. Also alles ist eigentlich in Fußgehwegnähe und man läuft sich automatisch über den Weg. Man muss sich nicht mühsam verabreden. Die 2-3 Orte, wo man sich immer trifft, kennt bald mal jeder und das ist in dem Fall ein unglaublicher Vorteil. Aber natürlich muss man auch sagen, 2008 war trotz aller Finanzierungsprobleme, die sich auch jetzt wieder ankündigen, ein sehr erfolgreiches Jahr fürs österreichische Kino. Ja, es waren große Filme, auch große Publikumserfolge, Festivalerfolge zu verzeichnen. Auch 2009 hat wirklich gut angefangen mit dem Knochenmann, der innerhalb von, weiß nicht, 2 Wochenenden unglaubliche 50.000 Besucher hat, was in Österreich ein Mega-Hit ist. Also ist trotz Finanzierungsprobleme, glaube ich, ist die Branche an dem Punkt angekommen, wo sie auch so ein bisschen des Jammerns müde sind und mal genießen wollen, was die Erfolge auch sind. Und das merkt man auf dem Festival natürlich dann sehr deutlich.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.